Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Markus Heinz. Hallo Markus.
Hallo Rüdiger.
Du bist Rechtsanwalt. Du bist ein bekanntes Gesicht von Querdenken-Demos. Wie wird man Rechtsanwalt?
Ja, wie wird man Rechtsanwalt? Man muss irgendwie, man braucht ein Abitur, man braucht vielleicht so ein bisschen die, also ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden und ein Stück weit, glaube ich, auch so, ja, sich, Anfang vielleicht sich auch durchsetzen können. Also das ist ein relativ harter Studiengang, aber man sieht dann, wenn man mal im Beruf ist, kann man halt wirklich auch was bewirken. Also es war für mich relativ schnell klar, dass das ein Berufsziel ist, das mir gefallen könnte und hat sich jetzt in diesen ganzen Demos auch gezeigt, dass es doch sehr nützlich sein kann.
Ja, das hat man, das sieht man in den Demos. Also du bist sehr häufig dort Redner, aber du bist auch nicht nur Redner, sondern du bist auch ein Akteur. Also jeder wird dich kennen, der diese Sendung kennt, der bei Querdenken, bei der Querdenken-Demonstration dabei war, wo es 20.000 Leute gegeben hat in der offiziellen Presse. Aber in Wirklichkeit, schätze ich, ihr wart mit Sicherheit eine Million. Also es war riesengroß. Wie bist du dazu gekommen, der Rechtsanwalt zu werden, der eigentlich jetzt in Erscheinung tritt bei dir? Also du hast gesagt, Gerechtigkeit, und du hast auch schon auf Demos gesagt, wir schwören ja einen Eid auf die Verfassung, nicht auf die Regierung. Und du nimmst das unglaublich ernst alles. Wieso ist das bei dir anders als bei ganz vielen anderen Anwälten? Weil es gibt ja ganz viele Anwälte in Deutschland, aber die sehe ich nicht bei Querdenken-Demos. Und die sehe ich nicht als Aktivisten. Du bist ja ein Aktivist geworden.
Naja, sie müssen ja noch nicht mal Aktivist sein. Aber was ja das Problem der Anwaltschaft momentan ist, sie nehmen ja noch nicht mal Mandate an. Und also viele Kollegen nehmen keine Mandate an, die irgendwie in dieser Corona-Politik sich abspielen. Und das ist natürlich was, das widerstößt oder widerspricht dem Berufseid eigentlich ziemlich deutlich. Und das ist halt was, ich habe das tatsächlich ernst genommen und ich habe halt frühzeitig gesehen, dass das, was hier passiert, nicht rechtsstaatlich ist, dass es meines Erachtens unverhältnismäßig ist und auch rechtswidrig ist. Und was den Kolleginnen und Kollegen häufig, glaube ich, fehlt, ist einfach so der Mut zu sagen, nein, ich mache hier nicht mit. Und die Entscheidung habe ich auch vor ein paar Monaten mal treffen müssen. Gehe ich jetzt in die Öffentlichkeit? Dann dachte ich noch, ja, bewirkst du halt ein bisschen was in deiner Umgebung. Ja, und 3 Monate später wurde dann halt doch ein wenig mehr daraus. Und ich glaube, was ein bisschen fehlt, ist leider der Mut meiner Kollegen. Das Verständnis, das ist oft da. Also es gibt zehntausende Berufskollegen, die wissen, dass das rechtlich nicht geht, was momentan passiert. Aber es gibt sehr wenige, die halt wirklich sagen, sie machen jetzt rechtlich was. Und es gibt noch weniger, die dann wahrscheinlich sagen, okay, ich bin auch Aktivist. Also zur Not riskiere ich auch meine Berufszulassung.
Mhm. Spielt das bei dir auch eine große Rolle finanziell? Also hast du Einbußen dadurch? Hast du bestimmte Richter, die dir sagen, nö, das nehme ich gar nicht erst an oder sowas? Gibt es sowas?
Nee, das gibt's nicht. Also
dürfen
natürlich,
die gar nicht, ne?
Nein, das dürfen sie nicht. Man hat ganz am Anfang das Gefühl, okay, was passiert jetzt? Werde ich jetzt in der Presse beschossen? Wirkt sich das negativ wirtschaftlich aus und so weiter? Das passiert im Zweifel alles nicht. Faktisch ist es so, ich hätte Arbeit bis ans Ende aller Tage. Also ich könnte jede Woche 1.000 Mandate annehmen, aber das ist ja nicht die Zielsetzung des Ganzen.
Nee, ja.
Aber es ist vielleicht so eine kleine Botschaft an die Kollegen auch, wenn man eben nicht in der Angst verharrt, sondern für das eintritt, was man tut, da muss man ja noch nicht mal Aktivist werden. Da kann man auch einfach sagen, ich übernehme Mandate. Das zahlt sich auch wirtschaftlich aus. Ja? Ist jetzt überhaupt nicht meine Zielsetzung, weil ich schon vor Corona wirtschaftlich runtergefahren bin. Aber das nimmt vielleicht auch mal die Angst. Weil das werde ich öfter gefragt, wie wirkt sich das aus? Ich sage, also zunächst interessiert mich das nicht. Und zweitens, wenn ihr es wissen wollt, ich habe so viel Arbeit und Zuspruch wie noch nie zuvor.
Also haben die anderen, also es gibt viele Anwälte, die sind sozusagen deiner Meinung. Also die sehen auch, da läuft vieles verkehrt. Aber die haben Angst vor Repressalien. Was könnten das für Repressalien sein, die einem Rechtsanwalt zustoßen könnten?
Also
den darf man ja nicht irgendwie nicht mehr zulassen, das geht ja gar nicht.
Also objektiv ist diese Angst völlig unbegründet. Ja, also objektiv macht es überhaupt keinen Sinn. Da geht es nur um wirtschaftliche Angst, weil ein Rechtsanwalt darf Mörder vertreten, darf Vergewaltige vertreten. Wissen wir alles, ist auch rechtsstaatlich völlig richtig, dass es so ist. Und dass wir jetzt in Deutschland an einem Punkt sind, wo zehntausende Anwälte, und ich kann das wirklich sehen, weil ich ganz oft, wenn Leute angerufen werden, wir finden keinen in der Großstadt, dass zehntausende Anwälte Mandate ablehnen, ja, Corona, das ist mir zu heiß, Versammlungsrecht, nee, mache ich nicht, obwohl die bezahlt werden, obwohl sie Kapazitäten haben. Das ist leider ein Stück weit feige. Und das ist eigentlich was, was in diesem Berufsstand überhaupt nicht notwendig ist. Man kann als Anwalt immer sagen, ich vertrete hier meinen Mandanten. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand dadurch angegriffen wird. Und berufsrechtlich kann da gar nichts passieren.
Das ist doch eigentlich demokratische Pflicht oder demokratische Selbstverständlichkeit, will ich das mal nennen. Gar nicht mal mehr Pflicht, sondern selbstverständlich eigentlich als Demokrat. Puh. Also ich bin dann gleich wieder und denke mir, haben wir zu wenig Demokraten innerhalb der Rechtsprechung? Also die Rechtsprechung müsste eigentlich sprudeln vor Demokraten. Wir sind ja eine Demokratie. Wir schützen Minderheiten, wir schützen aber auch Mehrheiten. Und eigentlich schützt dieses Gesetz oder die Rechtsprechung ja jeden Einzelnen. Selbst den Schuldigen, der kriegt einen Anwalt. So. Und eigentlich müssten die das doch machen. Also eigentlich widerspricht das dem, ja, also allem, was ich mir unter Rechtsanwalt vorstelle. Weil ich stelle mir einen Rechtsanwalt, also vielleicht ist es völlig falsch, weil ich habe ja auch bestimmte Bezeichnungen, wo sich Leute auch was Falsches darunter vorstellen. Aber vielleicht ist es bei mir falsch, dass ich mir denke, eigentlich müssten Rechtsanwälte die härtesten Demokraten sein.
Sollten sie eigentlich auch. Und sie haben ja auch die Ausbildung, das zu verstehen. Ich sehe einfach das Problem da, dass wir hier vor einigen Monaten eine Angst- und Panikpropaganda forciert haben. Und auf dieser, ich möchte das Wort Welle, eigentlich wollte ich heute vermeiden, aber auf dieser Welle schwingt das jetzt alles mit. Also die Menschen haben weitestgehend oder zum großen Teil keine Angst mehr jetzt vor gesundheitlichen Einschränkungen, das sieht man auf der Straße, aber vor diesem wirtschaftlichen Druck. Und das ist was, das muss ich meinen Berufskollegen auch schlichtweg vorwerfen, weil diese Abwägung darf ich nicht treffen. Weil es steht in dem Berufseid eigentlich eindeutig drin. Und wir machen hier nichts Verbotenes. Wir machen unseren Job. Mhm. Ein Arzt kann ja auch nicht sagen, nee, also den behandle ich jetzt nicht, weil der ist dies, der ist das, der ist jenes. Und das gilt auch für Anwälte. Und deswegen, ich kann es in keiner Weise nachvollziehen, dass die Kollegen nach wie vor nicht aktiv werden. Weil sie müssten es eigentlich am besten verstehen, dass das nicht geht. Und da muss ich kein Mediziner dazu sein, um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zu machen.
Also ich habe ja im Knast habe ich Therapiearbeit gemacht halt und da gab es alles Mögliche. Also es gab Migranten, es gab Rechtsradikale, es gibt richtige Faschisten, Hakenkreuz auf der Stirn tätowiert und sowas alles. Also alles Mögliche. Das bedeutet ja wieder, die wurden vertreten von Anwälten. So. Und da spielte das gar keine Rolle, weil ein Anwalt ja weiß, so gut, der hat ja nicht eine rechte Gesinnung, aber den muss ich jetzt vertreten, ist vielleicht Pflichtverteidiger oder sonstiges. Ne? Aber das ist etwas, worauf ich hinaus will. Dieses Corona-Lockdown und diese ganze Corona-Pandemie wurde ja ausgerufen von der Regierung und bestätigt vom Parlament. Und das ist halt, hat halt eine politisch ganz, ganz hohe Dimension. Und diese hohe politische Dimension fürchten viele. Und das will nicht in meinen Kopf hinein. Gerade Rechtsanwälte fürchten diese hohe politische Dimension. Es könnte sein, dass ich daran nicht gut aussehe oder dass ich plötzlich irgendwas von meinem Dienstherrn oder von einem Dienstherrn, sage ich gerade, ihr habt ja gar keinen Dienstherrn. Ne?
Das kann ja der Chef sein, das habe ich schon öfters gehört, dass dann...
In der Kanzlei der Chef.
Ja, genau, dass die Arbeitgeber halt, die Partner sagen, also wir nehmen solche Mandate nicht an und dass dann auch die angestellten Anwälte das nicht tun dürfen. Viele sagen dann halt mit einer Ausrede, nee, hab keine Zeit, hab nicht dies, hab nicht das. Aber es kann schlichtweg nicht sein, dass Mandate abgelehnt werden. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist im Zweifel einfach nur Angst vor den wirtschaftlichen Repressalien. Und das ist eigentlich das, was seit Monaten vorherrscht.
Ja, das stärkt, also ich weiß nicht, inwiefern du dich daraus auskennst, aber es stärkt die Banalität des Bösen. Also genau das, was Hannah Arendt ja festgestellt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, was nicht nur mit den Juden geschehen ist, sondern allgemein, wie so ein System überhaupt zu tragen ist. Wie passiert, wie entsteht eine Tyrannei? Eine Tyrannei entsteht nicht, weil es einen Tyrannen gibt, sondern eine Tyrannei entsteht, weil ein Tyrann irgendwelche Sachen macht und die machen dann mit. Also die sogenannten Beamten oder Helfer oder sonstiges, die ganzen Systeme machen mit. Und das sind ja Dinge, die ich in der Schule rauf und runter gebetet habe. Bei mir, ich bin Jahrgang 62 in der Schule, da haben wir das rauf und runter gebetet, dass das nie wieder zu sein hat. Und jetzt sehe ich, dass diese Hebel anfangen zu funktionieren und man macht immer mehr und immer, zum Beispiel Söder, Laschet, die versuchen jetzt in einer Art Wettbewerb und Ranking die schlimmeren Dinge zu machen, weil sie Kanzler werden wollen. Und komischerweise funktioniert das Prinzip. Das Prinzip, ich bin noch härter oder ich mache noch mehr Restriktionen. Plötzlich sagen ganz viele Leute, wow, das ist ja klasse, weil sie Angst haben vor einem Virus, der sie töten könnte. Und das ist das Prinzip, was sich dahinter verbirgt. Es ist ein ähnliches Prinzip, was Hitler angewendet hat, nämlich mit den Juden. und mit dem sogenannten unwerten Leben. Fass es ja nicht an. Es könnte dich berühren und dann bist du auch so etwas. Und schon haben die Leute von sich aus die Scheiben eingeschlagen und haben Sachen gemacht, die unglaublich sind. Heute schlagen manche Leute vor Kaufhäusern Leute zusammen, die keine Maske tragen, die vielleicht Asthma haben und können die gar nicht tragen. Das weiß ich. Aber es wird gar nicht nachgefragt. Ja. Es wird überhaupt nicht, es wird gleich, das Feindbild dazu ist so stark bei denen, bei vielen drin, dass die einfach sofort in die Handlung kommen aus Angst. Und das wissen die großen Leute, weil die haben ja auch studiert und die kennen auch die deutsche Geschichte. Die wissen auch, was in Deutschland eigentlich ein No-Go ist. Und dieses No-Go müsste bei ganz vielen Menschen in der Bevölkerung eigentlich vorhanden sein, ist nicht vorhanden, das weiß ich heute, müsste vorhanden sein, um sich aufzubegehren gegen so etwas und zu sagen, das machen wir nicht mit. Nein, wir lassen uns die unveräußerlichen Rechte nicht nehmen. Sind Grundrechte unveräußerliche Rechte oder ist das irgendwie so ein Wischiwaschi? Ist das sowas wie das bürgerliche Gesetzbuch? Das kann man jederzeit irgendwie einen Passus ändern, wenn man das mal möchte.
Ja, so versteht es, glaube ich, die Politik momentan. Natürlich, also man kann Grundrechte ändern. Man darf sie in ihrem Wesensgehalt nicht angreifen oder ändern. Und Menschenwürde zum Beispiel ist nicht verhandelbar. Und das ist ja das, was momentan häufig passiert. Ich kann so viele Praxisbeispiele von menschenunwürdigen Behandlungen bringen, also wo man in Hospizen eingesperrt wird, wo man die Leute alleine verrecken lässt. Mhm. Anders kann man das nicht formulieren. Ja. Wo Kinder isoliert werden. Und das auf dieser Faktenbasis, auf keiner Faktenbasis ist das gerechtfertigt. Und dass die Politik und die Presse macht weitestgehend mit, das dann einfach durchzieht, wohlwissend und jedenfalls sehend, dass der Bürger oder der Ministerpräsident, die ja sehr viel Verantwortung tragen, also das ist nicht nur Frau Merkel, das wird in 16 Bundesländern gemacht, dass die sich gegenseitig überbieten, ich mache noch mehr, ich mache noch mehr, ich mache noch mehr. Und das führt dazu, dass Teile der Bevölkerung einfach fast schon verfolgt werden. Und diese Mechanismen, wenn man darauf mal aufmerksam macht, liebe Leute, wir hatten solche Sachen hier schon mal in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Ja? Das ist ja nicht nur ein deutsches Problem, wie man Massen kontrollieren kann. Dann müsste eigentlich die Presse mal sagen, Moment, das ist gefährlich. Und das passiert halt nicht. Dann kommt da nur immer A oder B, vergleicht diese Situation mit damals, was ist das für ein Spinner? Und das ist eigentlich die Diskussion, die wir führen müssen. Was passiert hier gerade in Deutschland? Wie geht man auf Menschen, die eine andere Meinung haben, zu Menschen, die vielleicht aufgrund von einer Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen diese Maske nicht tragen können und die werden teilweise verprügelt, die können nicht mehr einkaufen, die Kinder werden psychisch misshandelt und offenbar interessiert es die Politik nicht. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Weg.
Ja, das ist dadurch befürwortet sie stillschweigend. Also das wird von vielen so, kann ich mir vorstellen, also für mich wird das irgendwie, also ich fühle, dass das so ist. Ich kann das ja fühlen. Überall läuft das halt auch so ab. Und normalerweise müsste die Politik sagen, nein, wir müssen die Menschenwürde natürlich achten und wir dürfen dies und das nicht machen. Das geht ja noch viel weiter. Also das erste Video, was ich von dir gesehen habe, war richtig, also da ist mir die Hutschnur weggeflogen. Da hast du etwas erzählt von Kindern, die weggesperrt werden. Kannst du das nochmal kurz erklären? Weil es ist einfach, ich finde, das ist etwas, das darf gar nicht passieren. Darf nirgendwo passieren. Aber es passiert gerade. Um was geht es da?
Ja, da gab es in Bruchsal bei Karlsruhe eine Lehrerin, die in zwei Schulklassen war, für ungefähr eine Stunde, mit einem positiven Corona-Test. Und daraufhin wurden 46 Schüler zwangsisoliert. Also die wurden zu Hause in Quarantäne gesetzt. Das waren, ich glaube, waren es Grundschulkinder, 10-, 11-Jährige, vielleicht waren es auch 5. Klasse, weiß nicht mehr ganz auswendig. Und ich habe mir das Schreiben zeigen lassen. Da wird ja oft gefragt, ist das wahr, ist das fake? Ich habe es gesehen, ich habe mir das von der Mutter mit Postzustellungsurkunde zeigen lassen. Und da stand sinngemäß drin, die Kinder sind zu Hause zu isolieren. Die sind von ihren Eltern fernzuhalten. Die müssen eine Maske tragen. Wenn sie das Haus verlassen, wird eine Zwangseinweisung der Eltern und der Kinder angedroht. Es wurden mehrere Jahre Gefängnis angedroht. Und das auf einer Faktenbasis, die in keiner Weise das auch nur irgendwie rechtfertigt. Nichts rechtfertigt das. Nichts für mich rechtfertigt, dass ich Kinder isoliere, dass ich Kinder von ihren Eltern entferne und dass ich den Eltern dann noch Drohungen mache. Und was das Schlimmste war, da stand in diesem Bescheid dann auch drin, wenn sie in der Vergangenheit schon mal negativ aufgefallen sind, also wenn wir vermuten, dass sie sich an diese Quarantäne nicht halten können oder besser gesagt Isolation, dann können wir sie im Vorfeld deswegen schon einweisen. Also das geht ja so weit, sie haben vielleicht mal eine Maske nicht getragen, wir drohen Ihnen jetzt an, Sie und Ihre Kinder einzuweisen. Und das hat mit demokratischem Verständnis überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist menschenunwürdig. Und sowas, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Und da sind die Leute zu Recht auf die Barrikaden gegangen. Ich habe dann mal mit der Behörde, glaube ich, mal noch Rückfragen gehabt. Und das war wohl auch denen zu weit. Aber da sieht man, wie weit das kommt. Das führt zur Verfolgung von Menschen, zur Isolierung von Menschen. Und ich bin viel im Kontakt mit dem Ausland. Und die sagen da noch deutlichere Sachen, die ich jetzt im Fernsehen nicht sagen möchte. Aber das geht in manchen Ländern noch viel, viel weiter. Also gezielte Verfolgung von Menschen, die anderer Meinung sind oder die positiv auf Corona getestet werden. Und das darf in der Demokratie nicht vorkommen. Sonst sind wir keine.
Also als ich die Sachen entwickelt habe mit dem Nichtkampfprinzip, das wissen viele Zuhörer hier, als ich das entwickelt habe, war ich baff, dass diese Dinge nicht vorher entwickelt wurden. Und ich war baff, dass diese Dinge im Grunde genommen Banalitäten der Psychologie und der Sozialpsychologie sind. Banalitäten in dem Sinne, weil sie sind schon seit 30, 40 Jahren erforscht. Also nicht erst seit heute, gestern oder vorgestern, sondern vor Jahrzehnten schon. Und das Gleiche betrifft das psychologische Bild, also die sogenannte frühkindliche Biologie, die Psychologie von Kindern. Man weiß ganz genau heute, ganz genau, was Kinder schädigt, was Kinder schadet und was Familien schadet, auch was Erwachsenen schadet, was Müttern schadet, was Vätern schadet, was Menschen allgemein schadet, das weiß man heute. Also das hat man atomisiert, so gut weiß man das heute. Und dann gibt es Erlasse und von Jugendämtern auch noch, die das ja durchsetzen dann auch, die genau zu solchen Seminaren ja gehen, weil ich mache so Fortbildungen auch für Erzieher, Pädagogen, Jugendamt etc. Und die sind bei mir und die lernen das ja. Und ich bin ja nicht der einzige Trainer, sondern es sind hunderte Trainer, die es gibt, tausende wahrscheinlich in Deutschland, wo die im Jahr so und so viel Trainings machen müssen. Es wird ja vorgegeben, so und so viel musst du machen, der Rest ist freiwillig. Und die gehen ja dahin und die wissen das ganz genau. Ich esse mit denen, ich trinke mit denen hinterher oder zwischendurch Mittagessen und so. Und die sind alle begeistert und toll und klasse und überall, bei jedem Seminar, das auch andere Männer und andere Frauen machen. Und die wissen das. Und jetzt frage ich mich, wie kann man sagen, ja, da mache ich mit?
Das ist ja das, was ich...
Das ist Hannah Arendt, das ist die Banalität des Bösen. Das ist dieses in uns liegende durch bestimmte Schemen, die ich schon oft genug erklärt habe. Aber ich fasse es einfach nicht, dass die Leute sich dafür nicht interessieren, dass die selber kein Interesse haben, die jetzt in den Ämtern sitzen, die das unterschreiben, die Akten führen, dass die nicht in der Lage sind, sich daran zu erinnern, was sie früher vielleicht mal gelernt haben. Es gibt Leute mit Summa Cum Laude in Psychologie, in Sozialarbeit und sonst wie. Die machen das aber. Die sind heute vielleicht sogar Leiter solcher Dinge. Und die wissen das ganz genau. Wieso machen die das?
Ja, das ist ja das Schlimme an Propaganda. Die basiert häufig darauf, dass ich die Menschen emotional kriege. Ich werfe den Menschen vor, ihr seid verantwortlich für Tod, für Verderben. Das geht ja bis in Schulklassen rein. Und dann setzt der bewusste Verstand aus. Natürlich wissen wir eigentlich alle, dass das, was hier gerade passiert, übers Ziel hinausschießt. Also mal vorsichtig formuliert. Und vor allem die, die das gelernt haben, nicht nur in der Schule, die sollten es auch wissen, denen muss völlig klar sein, hey, das, was hier gerade abläuft, das sind nicht die normalen Mechanismen. Wir müssen hier vielleicht auch mal nachdenken. Ich kann nicht einfach sagen, da ist der Feind und jetzt auf ihn. Und das ist das, was passiert. Und das ist wirklich entsetzlich. Und gerade auch in den akademischen Kreisen viel zu wenig hinterfragen. Und die es hinterfragen, die kontaktieren einen ja manchmal auch. Die sagen, naja, aber ich möchte jetzt hier nichts dazu sagen. Und das ist genauso gefährlich, weil wer einfach schweigt, macht sich dann halt irgendwann mitschuldig oder macht sich mitschuldig. Auch das hatten wir schon mal und das muss sich ändern. Das muss sich ändern. Wir müssen über diese Themen reden können und die Leute haben Ausbildungen, wir haben Pläne für sowas, nur wir halten uns nicht dran. Irgendeiner sagt oben, so ist jetzt der Plan, wir ziehen das jetzt durch. Und jeder, der sich wehrt, der wird zum Feindbild erklärt. Und das ist nicht der Weg, wie ein menschlicher Umgang funktionieren sollte.
Naja, eigentlich müsste man diskutieren, ne? Also Debattenkultur, ja. Debattenraum müsste man anfangen, ne? Und das findet auch nicht statt. Ich denke immer, wenn man in diesem Land groß wird, da geht man in den Kindergarten, dann kommt man in die Schule, dann kommt man auf die höheren Schule, Oberstufe etc., viele studieren und so weiter. Und es geht immer nur um dieses Leistungsprinzip. Es geht ja immer nur um Bulimie-Lernen. Also ich lerne etwas, kotze es dann aus bei der Arbeit und dann habe ich es wieder vergessen und dann geht das ja immer weiter. Was weiß ich noch, was da für eine Arbeit vorkommt? Ich selber weiß es ja auch nicht mehr. So, und das wissen ja viele überhaupt nicht mehr. Und das Prinzip an sich ist ja schon falsch. also die so zu lernen und den Leuten etwas beizubringen, dass sie eigentlich das eigentlich mit Lernen nichts zu tun hat. Wir wissen das alle, also das hast du gerade ganz gut gesagt, wir wissen das alle und wir haben das alle in der Schule gelernt, aber wir greifen nicht drauf zurück, weil die Propaganda unsere Emotionen triggert und dann sind es die Emotionen, die bestimmen, wie unser Verhalten halt abläuft oder so.
Ja, es ist dann halt angstgesteuert und der bewusste Verstand schaltet bei Angst halt ab. Deswegen die, die jetzt momentan aktiv sind, die sind in aller Regel ziemlich angstfrei. Das hat man auch, psychologisch konnte man das auch so untersuchen. Ich glaube, die Daniela Prusa hat da eine gute Studie zu der Maske gemacht. Das waren sehr viele interessante Aspekte drin, wo man auch mal sieht, wie ist die eine Seite der Bevölkerung, die sieht es als Schutz und die andere sieht es eben als Einschränkung und als auch gesundheitliche Gefahr wieder. Und die, die das nicht möchten, die sind meistens medizinisch sehr gut informiert, gesunde Leute, relativ angstfrei. Und man sieht es ja, es ist immer das Spiel mit der Angst. Die Menschen haben Angst, was der andere denken könnte, was wirtschaftlich passiert. Und ich glaube, die Masse hat sicherlich keine Angst mehr davon, jetzt hier an dem Virus zu sterben. Ja? Also muss man nur die Risikogruppen nehmen und dann muss man nur durch die Stadt laufen, dann sieht man das ja auch. Die haben tatsächlich Angst vor den Repressalien. Das sieht man, wenn man die dänische Grenze fährt und mit dem Zug und alle nehmen die Maske runter. Da sehe ich ganz klar, die machen das nicht, weil sie es wollen, sie machen es, weil sie es müssen. Und ich kann ein Volk nicht mit Angst regieren.
Und Bußgeld, ne?
Also Angst und Bußgeld. Ja. Und es steigert sich immer hoch. Einmal sind es 5.000, einmal sind es 50.000, irgendwann sind es 500.000. Das stimmt alles nicht. Deswegen versuchen wir ja gerade momentan sehr, sehr viel aufzuklären. Ja? Sei es jetzt über Klagepaten, den Verein, den wir da gegründet haben, oder den gibt es schon länger, aber jetzt gehen wir genau auf dieses Thema rein. Weil die Menschen müssen wissen, was darf ich und was darf ich nicht. Und diese Unsicherheit, diese Rechtsunsicherheit, die ist ganz, ganz gefährlich. Weil wenn man mal ins Gespräch kommt und seinen Mitmenschen darüber aufklärt, dann sagt er, okay, muss ich jetzt gar nicht. Ich muss jetzt niemanden diskriminieren, weil er keine Maske tragen muss. Also da ist viel Klärungsbedarf noch.
Es ist ja auch eine Verordnung. Ne? Es ist ja keine wirkliche Pflicht, also eine gesetzliche Pflicht. Oder erklär du das mal. Gibt es eine Maskenpflicht? Gibt es wirklich eine Maskenpflicht?
Also der Ralf Ludwig, geschätzter Kollege von mir, der sagt ja eigentlich immer nein. Und ich kann den Aspekt auch nachvollziehen. Das ist letztlich eine Art Empfehlung, weil in jeder Verordnung, also ich würde es nicht so formulieren vielleicht, in jeder Verordnung ist irgendwo ein Schlupfloch drin. Das heißt die gesundheitlichen Gründe, das heißt sonstige Gründe, weil der Staat sich einfach aus der Haftung entziehen möchte. Wenn irgendjemand jetzt mit einer Maske bei 35 Grad tot umfällt oder einen Unfall produziert, dann will der Staat nicht sagen, ja okay, ich bin verantwortlich, ich habe die Gesetze gemacht, beziehungsweise die Verordnungen, was ja eine Stufe drunter ist. Und dadurch entziehen sie sich der Verantwortung. Und ich gehe nicht davon aus, dass ein einziger Maskenfall vor Gericht hält, also bei den Ordnungswidrigkeiten. Und klar, man hat es in der Verordnung geschrieben, das kann man grundsätzlich machen, aber solche Eingriffe in die Gesundheit der Menschen, was es eindeutig ist, gehören nicht in eine Verordnung, die gehören in ein Gesetz. Und da sagen dann auch viele Kollegen, dass allein das daran schon scheitert. Ob die Gerichte dann mitmachen oder nicht, das ist eine andere Frage. Mhm. Aber eine richtige Pflicht, es gibt etwas, das wir glauben, es gibt eine Pflicht und wenn wir dagegen verstoßen, dann werden wir sofort bestraft. Und ganz so einfach kann man das nicht sagen.
Eine letzte Frage. Du bist sehr auffällig gewesen bei der letzten Demo am 1. August, als die Polizei dann gesagt hat, wir müssen das jetzt hier schließen und so weiter. Hast du gesagt, setzt euch mal dahin und so weiter. Das, was man bei dir, bei fast jeder Rede, die du hältst, wirklich, also ich kann das sofort sehen, ist, dass du wirklich ein angstfreier Mensch bist. Du hast keine Angst vor Repressalien, ja, weil du hinter dem stehst, weil du gar nicht anders kannst. Wie wird man angstfrei? Oder wie würdest du sagen, warum bist du angstfrei? Warum hast du das nicht, also was viele haben?
Ich habe mich meiner Angst, die ja jeder hat, ja, auch in der Zeit davor schon gestellt. Ja, jeder hat so seine privaten Ängste, muss dann halt seine Komfortzone verlassen. Und je mehr man das tut, desto einfacher wird es. Aber jetzt bei dieser ganzen Demo-Geschichte habe ich halt einfach für mich festgestellt, das ist das, was ich wirklich kann. Also das ist mein Part, an dieser Geschichte mitzuwirken. Und da kann ich jetzt nicht hergehen, das sind meine privaten Interessen und ich ziehe mich jetzt zurück. Also man wird immer mutiger, je mehr man seine Komfortzone verlässt. Weil die allermeisten Dinge, 99% von denen, wo man Angst hat, das ist im Kopf und es wird in der Realität nicht passieren. Und dann lässt man sich das ganz kurz durch den Kopf gehen, also auch auf der Bühne dann saß, was kann jetzt passieren, wenn sie mich runtertragen, habe ich das kurz juristisch durchsubsumiert, habe dann aber gesagt, okay, ist egal, ich bin jetzt hier und ich habe jetzt hier was zu sagen. Und auch davor war es ja schon, da war ja noch die Demo, da konnte man das ja alles noch rechtskräftig machen und unangreifbar. Aber irgendwann muss man sagen, ich kann mich nicht von der Angst leiten lassen. Wenn sich alle von der Angst leiten lassen und sich keiner wehrt, dann machen alle mit, keiner möchte es. Und oben, wie auch immer man oben definieren möchte, sitzen dann einige Leute, die die ganze Welt dominieren können, mit Verordnungen, mit Gesetzen, hinter denen keiner steht. Und da hilft es manchmal einfach zu sagen, jetzt bis hierher und nicht weiter. Und das war so ein bisschen mein Punkt. Ich kann hier was und wenn ich jetzt sage, ich mache nicht mit, dann irgendwer muss den Leuten halt mal die Mut geben. Da waren ja, sind ja auch viele andere dabei, die sagen, ich mache jetzt hier nicht mit und meine eigene Angst, die überwinde ich jetzt. Also das ist Learning by Doing letztlich.
Das also von Demo zu Demo, ne?
Nicht nur von Demo zu Demo, das kann man auch fürs Leben nehmen. Also wir haben ja, Angst ist ja eine Urangst eigentlich, ja, für eine reale Gefahr. Und in unserem heutigen Leben gibt es ja praktisch keine reale Gefahr mehr. Da gibt es kein Raubtier, das einen überfallen kann, da gibt es keinen Hunger, zumindest in Deutschland, ja, nicht um das jetzt hier, um das klarzustellen. Wir haben psychologische Angst, wir haben Angst im übertragenen Sinne, aber wir haben nicht diese Urangst. Und an diese Urangst wird ja immer angeknüpft, Medien und so weiter. Und wenn man das mal so ein bisschen verstanden hat, dann weiß man, wie wird da auf der Bühne nichts passieren. Im besten Fall oder im schlimmsten Fall werde ich halt in Gewahrsam genommen. Dann ist es so. Und ja, wenn man da mal so einen richtigen Zugang dazu gekriegt hat, dann macht man das einfach. Und dann sagt man, ich mache jetzt nicht mich selbst praktisch, setze mich nicht selbst davor und sage, ich habe jetzt hier was, das ich machen kann. Ich kann mich hier einbringen und das tue ich dann halt.
Hattest du das, warst du schon immer angstfrei, auch als Junge? Nee. Sollen wir in der Grundschule oder so? Also musstest du es irgendwo überwinden. Dann erzähl uns mal den Trick.
Also reden in der Öffentlichkeit. Also ich habe mal in der Schule, musste ich mal vorsingen, da war ich dann einfach nur mehr geflohen und man musste weinen. Und ich habe nie gern Reden gehalten. Ja, das klingt jetzt völlig bizarr. Ja, ich habe das früher gehasst und habe das dann so ein bisschen überwunden, dadurch, dass ich mir gesagt habe, ich mache jetzt einen Lehrauftrag im Baurecht. Und da musste ich mich richtig dazu zwingen, ja, einfach vor Menschen zu reden. Ich konnte das früher überhaupt nicht. Aber genau so macht man es ja. Man tut es einfach. Man verlässt die Komfortzone immer ein bisschen mehr. Und dann stellt man fest, diese Angst ist gar nicht begründet. Es passiert gar nichts. Ja? Und ich glaube, das ist ein Rat, den kann man fürs ganze Leben so ein bisschen mitnehmen. Ab und zu mal die Komfortzone verlassen und gucken, ob die Angst begründet ist. In den allermeisten Fällen ist es nicht so.
Die Angst, hast du gesagt, die wird auch gesteuert durch Propaganda. Ne? Ist Propaganda sind die Fesseln im Kopf stärker als die Fesseln an Händen und Beinen?
Wie meinst du Fesseln im Kopf?
Fesseln im Kopf, also durch Propaganda bekommt man ja ein bestimmtes Weltbild oder man wird Angst eingetreten. Nehmen wir die Pandemie, die wir heute haben, dann haben alle Angst und so weiter. Das ist ja, für mich ist das wie eine Fessel im Kopf, weil ich die Angst nicht habe. Ich habe die Angst nicht vor diesem Virus. Mhm. So, aber die meisten, also ganz viele Menschen haben diese Angst. Und diese Angst lenkt die Leute. Und wenn man zurückguckt auf die Geschichte, meinetwegen auch Weltgeschichte, man muss ja nicht nur Deutschland nehmen, da findet man immer heraus, dass Tyrannen es immer gut hinkriegen, die Angst in den Köpfen festzuzurren, wie Fesseln, die eigentlich an Ärmel und Beine sind. Aber die Fesseln, die wir im Kopf haben, finde ich, sind eigentlich noch stärker als die Fesseln, die wir an Füßen und Beinen nicht haben, aber Sklaven früher hatten. Aber diese Fesseln hat man heute hier. Man nimmt die nicht mehr, man hat nicht mehr diese Fesseln.
Das ist viel gefährlicher, weil der Sklave, der gefesselt ist, der weiß das. Und jemand, der durch Propaganda manipuliert wird und wurde, das gab es ja in der Geschichte schon häufig, es läuft immer nach ähnlichen Prinzipien, der merkt das manchmal gar nicht. Und das im Kopf zu überwinden, das ist, glaube ich, wirklich das Schwierigere. Und dass man auch von dieser, dass wir auch in so einer Bewegung nicht auf Angst aufbauen, ja, sondern auf Zusammenhalt, auf einem positiven Ziel. Weil es ist relativ einfach, sich auf eine Bühne zu stehen und sich ein Feindbild rauszusuchen. Egal, ob das jetzt Bill Gates ist oder die Regierung, das ist aber nicht der richtige Weg. Man muss eigentlich versuchen, so viele Leute wie möglich mitzunehmen und diese Angst runterzufahren. Damit kriegt man dann auch eine Gesprächskultur wieder hin. Also wir müssen weg von der Angst. Das ist das, also Angst und Spaltung der Gesellschaft, was ja durch Angst passiert, das sind Schlüsselthemen hier, die wir angehen müssen.
Wie kriegt man das als Bewegung hin, dass man Angst nicht zum Thema macht, also Feindbild, sondern... Was nimmt man dann? Kooperation oder Menschlichkeit, Mitgefühl, Empathie?
Menschlichkeit, Empathie, Zusammenhalt. Dass man auch einfach, dass auch die Redner ausgeglichen sind. Also man muss, ich sage das immer, es bringt nichts, wenn auf einer Bühne nur Männer mit einer großen Klappe ja, stehen, inklusive mir. Ja? Wir müssen das einfach breiter aufstellen und einfach in der Gesellschaft jeden zu Wort kommen lassen. Weil es ist nicht gesagt, dass der Anwalt mehr zu sagen hat als die Krankenschwester, ja, oder jemand, der einen großen YouTube-Kanal hat, wichtiger ist als ein Altenpfleger. Sondern wir müssen alle Leute dann mitnehmen und dann merkt auch jeder, er kann hier sein Thema praktisch erzählen und dann geht die Angst runter. Ja, und dann kriegt man die gesamte Gesellschaft, muss man hinkriegen. Das ist das Wichtige, dass man einfach da wegkommt von diesem politischen Bild, da steht einer auf einer Bühne, der poltert, gegen wen auch immer, dann applaudieren wir alle und dann fragen wir den, was sollen wir tun. Die Menschen müssen selber in die Eigenverantwortung kommen.
Ja.
Das ist wichtig.
Wenn jemand, wir waren ja auch in der Friedensbewegung und da haben oft die gleichen Redner, unter anderem ich auch, sehr häufig geredet. Und das Resümee war genau das, was du gerade beschreibst. Die Leute sind dann festgenagelt an die guten Redner, mhm, und glauben, diese guten Redner sind jetzt die neuen Leader, die alles richten. Und man freut sich schon, dass man den sieht. Man geht hin, weil man unterhalten wird, im Grunde genommen. Und nicht mehr, weil man in die eigene Bewegung kommt. Und das hinzukriegen, das wünsche ich euch als Bewegung von ganzem Herzen. Mhm. Das wünschen mit Sicherheit ganz viele aus der alten Friedensbewegung euch. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als danke für dieses kurze Gespräch, weil heute haben wir etwas Spontanes vor. Ich hatte heute eigentlich zwei Gäste, aber wir werden drei Gäste nehmen, weil deine Freundin ist heute mitgekommen und deine Freundin hat viel zu sagen. Das habe ich eben gerade auch erfahren. Und wenn ich einige Gäste zu spät nehme, es passiert viel zu viel in der nächsten Zeit, habe ich mir überlegt, heute machen wir einfach mal ein Experiment mit dieser Sendung. Ich nehme zwei Gäste, aber die Sendung geht nur 60 Minuten. Vielen Dank für dein Kommen.
Danke für die Einladung.
So, und schon geht's weiter in dieser Sendung. Ich habe heute eine Frau kennengelernt, ganz spontan. Die kommt auch aus der Bewegung Querdenken. Und ich denke, es gibt dort bei Querdenken so viele Leute, so viele gute Leute. Man kann nicht immer, 50 Interviews mit denen machen. Da vergeht viel, viel zu viel Zeit und die haben wir eigentlich gar nicht, weil die Bewegung wollen wir eigentlich auch nach vorne bringen. So, und da gibt es so viele Leute, unter anderem du. Kannst du dich ganz kurz vorstellen, wie du heißt, was du machst beruflich?
Ich bin Friederike Pfeiffer de Bruyn und ich bin Doula. Eine Doula macht oder bietet psychosoziale Geburtsvorbereitung und Geburtsbegleitung an. Und ich bin die Initiatorin von Querdenken 441 Oldenburg.
Und du hast mir in dem kurzen Vorgespräch, was wir hatten, etwas ganz Interessantes gesagt, dass im Grunde genommen Frauen diese Bewegung ins Leben gerufen haben, nicht Männer.
Ja, in meiner Wahrnehmung sind der überwiegende Teil der Ersten auf der Straße wirklich Frauen gewesen. Mhm. Und vor allem Frauen, die auch Mütter sind.
Mhm. Also im Grunde genommen Frauen, die Mütter sind und Kinder haben und die sich wahrscheinlich über die Kinder, über die Zukunft ihrer Kinder Gedanken machen und das alles nicht akzeptieren können, was gerade passiert. Du hast mir gesagt, dass das auch mit der Masernimpfung zu tun hat, also überhaupt mit Impfungen.
Ja, genau. Im Frühjahr ist ja die Masernimpfpflicht implementiert worden und da haben sich schon ganz viele Eltern zusammengetan und haben Stammtische gegründet, sind ins Gespräch gekommen, weil viele, viele Eltern natürlich ihre Kinder nicht zwangsimpfen lassen wollen. Und jetzt kommt diese Pandemie um die Ecke und das Thema Impfung steht wieder im Raum. Dadurch waren die Eltern vorher schon sensibilisiert und in aller Regel sind Eltern, aktive Eltern, zum Großteil die Mütter.
Jetzt kann man ja sagen, der Staat und die Medizin, die machen noch eine tolle Impfung und ist doch toll, dass wir Masern bekämpfen können, so einen kleinen Piekser hier rein. Ich meine, ich als Kind habe das auch gekriegt, Pockenimpfung, glaube ich, war das in der Schule. Haben wir damals 1968 diese Pockenimpfung gekriegt und alles Mögliche, das wurde in der Schule gemacht. Das ist eine tolle Sache. Warum sind Frauen dagegen, also Mütter dagegen? Ist ja eine tolle Sache, dem Kind geht's gut. Könnte man so sagen.
Ja. Das heißt, die PR hat gewirkt.
Ja,
wir haben einen Maserntoten ungefähr pro Jahr. Und so viele Nebenwirkungen, dass man das gar nicht aufzählen kann. Nur leider werden die unter den Teppich gekehrt. Und ich bin selber keine Impfgegnerin, aber absolut für die freie Entscheidung. Und schon alleine das, also selbst wenn man an den Nutzen einer Impfung glaubt, was durchaus zu hinterfragen ist. Also auch schon die Grippeimpfung ist bei ungefähr 20-40% Wirksamkeit und die Menschen glauben, es ist bei 80-90%. Na, aber den Sinn und Unsinn einer Impfung zu hinterfragen, wenn man weiß, dass da wirklich fast niemand dran stirbt, das finde ich durchaus legitim.
Mhm. Fühlst du dich in deinen Rechten als Mutter, Mensch, als Frau drangsaliert, wenn dir der Staat vorschreibt, wie du mit deinem Körper umzugehen
ja,
hast?
Ja, sicher.
Also wenn sowas reinkommt, das ist ja in deinen Körper rein.
Ja, sicher. Mhm. Also wer mir vorschreibt, was ich nehmen soll, also wo kommen wir denn dahin?
Mhm.
Ich komme doch nicht auf die Welt, um zu gehorchen. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele gut informierte, mündige Eltern, mündige Mütter, die sich wirklich um das Wohl ihrer Kinder sorgen und die gründlich recherchieren. Also Mütter oder Eltern, die sich gegen eine Impfung entscheiden, sind in der Regel wirklich sehr gut vorbereitet, sehr gut informiert, beschäftigen sich auch mit gesunder Ernährung, alternativen oder komplementären Heilweisen, überhaupt gesunder Lebensführung. Da gibt es Studien zu, da wird auch weniger ferngeschaut, da bewegen sich die Kinder mehr in den Familien, wo weniger geimpft wird. Also das sind eigentlich, also in meinen Augen sind das kritische Eltern, die sich gegen Impfung aussprechen.
Mhm. Weshalb ich diese Fragen stelle, ist, der Hintergrund ist da, dass ich glaube, dass wir allgemein in unserer Gesellschaft, nicht nur Mütter, sondern ich glaube, dass sich die Mehrheit in unserer Gesellschaft ein vollständig anderes Menschenbild lebt und auch hat, als es die Politiker sich auch nur im Traum wahrscheinlich vorstellen können, was in der Gesellschaft wirklich, wie wir uns selber empfinden.
Da bin ich ganz bei dir. Und wenn wir über Solidarität sprechen und dass die Menschen jetzt gezwungen werden, miteinander solidarisch zu sein, das spricht doch, also Bände, was haben die für ein Menschenbild von uns? Mhm. Ich kenne niemanden, der bewusst seine Lieben gefährdet. Und jetzt wird uns das aber suggeriert. Ich kenne auch niemanden, der mit einer schweren Grippe rausgeht, um alle anderen zu infizieren. Also das macht mich fassungslos. Ja.
Also dass wir eigentlich als unmündige Menschen betrachtet werden von denen da oben, wer auch immer da oben ist, also die Politiker, die uns dann vorschreiben, was wir zu tun haben. Also Markus hat gerade gesagt, dass es auch Kinder gibt, die man einfach wegsperren sollte. Mhm. Wenn die irgendwie Schnupfen haben, müssen die in der Familie in ein extra Zimmer rein und so.
Ja, und wenn die Eltern nicht compliant sind, wenn die nicht mitmachen, dann kann man die zwangseinweisen.
Genau.
Ja.
Also Was macht das mit dir, wenn du sowas hörst? Was macht das mit dir?
Das entsetzt mich. Mhm. Und es ist aber etwas, was mir auch in meinem Berufsleben immer wieder begegnet. Also ich bin ja Geburtsbegleiterin und das ist ein Thema, was gesellschaftlich total hinten überfällt, obwohl es uns alle angeht.
Mhm.
Also die Geburt ist ein Aspekt, den wir miteinander teilen in unserer Lebensgeschichte, und zwar ausnahmslos alle, und der Tod. Und die beiden Lebensereignisse werden seltsamerweise ziemlich ausgeklammert aus dem gesellschaftlichen Leben.
Ja, und seltsamerweise vom Staat diktiert, also vom Staat irgendwie okkupiert, sag ich mal, eingenommen.
Vom Staat und auch von einem Gesundheitswesen, was sich bis ins Intimste reindrängt in diese Bereiche. Ich bin auch Sterbebegleiterin, ich habe auch in der Bestattung gearbeitet und kenne dadurch diese beiden Bereiche ziemlich gut. Und in der Geburtsmedizin, wie es sie seit den 50er, 60er Jahren hier gibt, geht es immer wieder um Entmündigung. Und das ist ein riesengroßes Thema, womit Frauen immer wieder konfrontiert sind, wo aber wir gesellschaftlich sehr, sehr wenig drüber sprechen. Und ich wünsche mir, dass das anders wird.
Was möchten die Frauen in der Bewegung, was diese Bewegung eigentlich machen soll? Was möchten die Frauen in die Welt tragen?
Also ich kann nicht für alle sprechen. Mhm. Ich habe mit einigen gesprochen und habe dadurch eine Ahnung. Aber ich würde lieber von mir persönlich sprechen.
Reden wir von dir. Was du möchtest da?
Ich möchte, dass wir in diese Bewegung tragen oder dass sichtbar wird, dass wir anders miteinander umgehen wollen. Wir wollen frei leben. Wir wollen selbstbestimmt leben. Ich möchte selbstbestimmt leben können. Und ich möchte auch, dass meine Kinder selbstbestimmt leben können.
Mhm.
Ich habe selber Kinder Und das war für mich eine große, große Motivation, aufzustehen und wirklich aktiv zu werden, weil ich befürchte, dass wir in Dynamiken, in gesellschaftliche Dynamiken uns hinein entwickeln, wo immer weniger Selbstbestimmung selbstverständlich ist. Na, das geht so subtil, also das ist ja auch eine Selbstzensur, die entsteht, wenn alle anderen Abstand halten oder alle anderen die Maske tragen, dann passen sich die Kinder an, natürlich. Und die achten dann viel, viel mehr darauf, was von ihnen erwartet wird.
Passen sich quasi immer an die Autorität, ne?
Ja.
An den, es gibt dann, ja, die befolgen dann immer mehr Befehle. Also Hannah Arendt hat mal gesagt, wir haben ein Recht auf Ungehorsam.
Ja, und niemand hat das Recht zu gehorchen.
Ja, niemand hat das Recht zu gehorchen. Mhm. Also wir beide, glaube ich, jetzt einmal, darüber haben wir nicht gesprochen, aber ich glaube, du denkst da das Gleiche. Ich glaube nicht an diese Corona-Pandemie. Ich glaube nicht daran, dass das ein Todesvirus ist. Ich glaube aber auch nicht daran, dass es das nicht gibt. Also natürlich gibt es dieses Virus und es ist auch gefährlich für eine bestimmte Gruppe.
Ich bin selber durch meine gesundheitliche Biografie ganz tief auch in das Thema Gesundheit eingestiegen. Mhm. Und habe mich am Anfang dieser Pandemie sehr gründlich damit beschäftigt, was wir eigentlich selber tun können, um gesund zu bleiben. Und das ist zum Beispiel eine Veränderung, die ich mir wünsche. Ich habe Anträge gestellt ans Gesundheitsministerium und an unsere Gesundheitsämter in der Region und habe darum gebeten, dass die Leute aufgeklärt werden, dass sie selber etwas für ihre Gesundheit tun können. Wir sind in der Lage, uns mündig für unsere eigene Gesundheit einzusetzen. Und darauf habe ich Antworten bekommen wie, das ist nicht unser Zuständigkeitsbereich, wir sind jetzt mit anderen Dingen ausgelastet, da muss sich die Krankenkasse drum kümmern oder fragen Sie doch bei Ihrem Hausarzt nach. Mir ging es aber darum, wenn wir eine epidemische Lage nationaler Tragweite haben und alle Menschen sind in höchster Lebensgefahr, dann erwarte ich von unserer Regierung, dass sie mit oberster Priorität die Bürger darüber aufklärt, was sie selber zum Gesundheitsschutz beitragen können. Und das ist weit, weit mehr als nur Hände waschen und Abstand halten.
Also Prävention, ne?
Prävention, Gesundheitsförderung, ja.
Das ist ja auch etwas, was überhaupt nicht in den Medien vorkommt. Zumindest nicht in den Mainstream-Medien. In Alternativen kommt das vor, aber nicht in den Mainstream-Medien. Da wird überhaupt nicht gesagt, was können Sie für Ihr Immunsystem machen, damit es gestärkt ist. Sondern ganz im Gegenteil, es wird so eine Panik und so eine Angst geschürt, die das Immunsystem herunterfährt. Also das Angst schädigt das ja.
Angst schädigt, einmal heftig Angst haben, 6 Stunden Immunfunktion runter.
Mhm.
Interessant.
Ja.
Ja, das. Ja, und auf der anderen Seite gibt es Informationen, und zwar schon lange. Es gibt schon lange eine Bewegung von Präventivmedizinern und ganzheitlich arbeitenden Medizinern und Gesundheitsberatern und Coaches. Da ist so viel Wissen vorhanden und es gibt das ganze Forschungsgebiet Psychoneuroimmunologie, die sich mit diesen Zusammenhängen auch befassen. Ne, Lebensstil, Psyche, Bewegung, Nervensystem, also Stress auch. Und da könnte man nachfragen. Das Wissen ist da.
Warum greifen die Politiker nicht auf dieses Wissen zu? Also warum drängen die nicht die Medien oder die Minister dazu, zu sagen, dieses Wissen müsst ihr jetzt öffnen, weil wir haben gerade eine pandemische Lage nationaler Tragweite. Das ist ganz gefährlich für die Bürger. Warum machen die eigentlich genau das Gegenteil?
Ich habe eine Vermutung. Ich sage aber auch, dass das nur eine Vermutung ist. Ich habe das nirgendwo irgendwie verifizieren können.
Mhm.
Ich vermute, dass nicht der Mensch zentral steht in unserer Politik. Ich vermute, dass die Wirtschaft zentral ist. Mhm. Und ich habe da ein Indiz für gefunden. Horst Seehofer war ja mal Gesundheitsminister.
Mhm.
Und der hat damals versucht, eine Positivliste durchzusetzen, wo alle Medikamente drauf vermerkt sind, die wirklich helfen und sehr wenig bis gar nicht schaden. Um den Krankenkassen die Krankenkassen dabei zu unterstützen, sachlich oder wirtschaftlich gute Entscheidungen zu treffen und den Menschen gut zu helfen. Das heißt, da standen ganz viele Medikamente nicht drauf, die aber sehr viel verschrieben werden. Und diese Positivliste wurde geschreddert. Und im Nachgang hat eine junge Frau vom ZDF ihn interviewt und ihn gefragt, wie das denn sein kann. Und da sagte er, dass die Pharmaindustrie schon seit über 30 Jahren, das ist mehr als 10 Jahre jetzt her, seit über 30 Jahren in der Politik mehr Macht hat als die Politiker selber.
Also die Lobbyisten, ne?
Die Lobbyisten. Mhm. Und das heißt, wer hat kein Interesse daran, dass die Menschen gesund sind?
Aber haben die scheinbar haben die Lobbyisten oder die Pharmaindustrie oder andere Industrien auch so viel Macht, dass Politiker ohnmächtiger sind. Die Frage ist, warum lassen das Politiker eigentlich mit sich machen?
Tja.
Ist das Geld? Sind die Politiker, ist das Parlament abhängig von den Steuern, dass sie selbst bezahlt werden können? Was passiert, wenn die Lobbyisten oder wenn die Politiker die Lobbyisten rausschmeißen? Gibt es dann zu wenig Steuern, sodass sie ihre Diäten nicht mehr bekommen, dass sie ihre Dienstwagen nicht mehr haben, dass sie all das Geld nicht mehr haben? Das sage ich jetzt, das hast du ja jetzt nicht gesagt, sondern das werfe ich jetzt einfach in den Raum als Idee mal. Könnte ja sein, dass das stimmt, könnte ja sein, dass das überhaupt nicht stimmt, kann auch sein, dass das einfach nur meine Meinung ist. Aber es muss irgendetwas geben, dass ein Politiker nicht das sagt, was da, wofür er gewählt wurde, ja, Interessen der Gesellschaft zu wahren und die Gesellschaft in den Mittelpunkt zu setzen. Und er ist ja nicht dafür gewählt, Geld in den Mittelpunkt zu setzen und das Geld immer mehr und immer mehr machen zu lassen. Und ich bin da sehr d'accord mit dir, wo ich denke, dass die Wirtschaft natürlich das höchste Augenmerk hat und der Mensch nicht. Und was ich jetzt in dem Gespräch, auch in dem Vorgespräch bei dir, mich auch daran erinnere wieder, das ist nämlich, dass die Menschen, wir alle, wir als Gesellschaft in Deutschland, sage ich jetzt mal, wir haben so viele talentierte und gute Leute in allen möglichen Bereichen, die besser sind als das, was als Konzentrat in der Politik herauskommt. Und ich glaube, dass die Menschen, wenn man sie lassen würde mit ihren Kompetenzen, Fähigkeiten und Kooperationsbereitschaften, dass die Menschen viel, viel mehr ihre Gesellschaft fördern und positiv in einen positiveren Wachstum bringen könnten, als es die Politiker überhaupt zulassen. Und ich glaube, dass deswegen Corona kommt, weil sie das wissen und das unterdrücken wollen. Und sie ihre Machtposition und ihre Dinge wieder nach oben bringen, zusammen mit vielleicht mit irgendwelchen, früher hat man gesagt Bonzen, mit irgendwelchen superreichen Menschen,
ja,
und eben, dass das alles dort dran hängt.
Über die Motive will ich gar nicht so viel spekulieren. Was wir beobachten können, reicht ja schon. Und ich greife das nochmal auf, was du gesagt hast, dass die Bürger oder die Menschen selber zu guten Lösungen kommen. Das sieht man immer wieder. Da gibt es Experimente oder Versuche, Bürgerparlamente einzusetzen. Also dass bestimmte Aufgaben oder bestimmte Herausforderungen in der Stadtplanung beispielsweise von Bürgern entschieden werden. Und da wird mit, also gibt es wirklich ganz konkrete Projekte, die sich damit befassen und mit phänomenalen Resultaten. Viel, viel bessere Lösungen, als die Politiker jemals bedenken könnten, ne? Und das, finde ich, ist ein ganz fantastisches Plädoyer für uns Menschen und auch für unsere Kreativität, für unser soziales Wesen. Weil wenn wir zusammenkommen und kreativ sind, dann entwickeln wir die besten Lösungen für alle. Und das, finde ich, ist eine Neuigkeit, die eigentlich auf der ersten Seite in allen großen Tageblättern stehen müsste. Ne?
Ja, dass der Mensch innerhalb seiner Gruppenkompetenzen meinetwegen sogar integral sein könnte. Also dass er quasi alles zusammenfinden würde und nicht so einzeln, wie das die Politiker ständig machen. Ne?
Diese Ellenbogenmentalität, das ist ein Notprogramm. Und eigentlich sind wir auf Zusammenarbeit gepolt.
Ja. Die meisten Menschen denken aber, weil ich diese, das sage ich dir, weil ich diese Arbeit schon seit Jahrzehnten mache, die meisten denken Struggle of Life, also Kampf der Arten ist viel wichtiger als Kooperation und die Evolution sei überhaupt nicht kooperativ, sondern sie sei voll auf Kampf gebürstet und das Gegenteil hat die Biologie ja eigentlich herausgefunden.
Und zwar, das ist ein ganz schönes Beispiel aus meinem Arbeitsbereich, fängt das schon bei der Geburt an. Eine natürliche Geburt, eine ungestörte Geburt fängt dann an, wenn das Kind reif ist. Und das Kind sendet dann Botenstoffe aus, die an der Gebärmutter andocken und den Venenprozess in Gang bringen. Die Gebärmutter schüttet dann selber eigene Hormone aus und regt den Rest vom Körper an, mitzuarbeiten. Das heißt, von Anfang an arbeiten wir zusammen. Und da ist so viel Weisheit. Also wenn wir schauen in die Natur oder auch in biologische Prozesse, da ist so viel Weisheit und so viel Kooperation, so viel gemeinsame Schöpfung. Und das ist, glaube ich, also macht nicht Halt vor uns Menschen.
Wir sind ja so geworden, dass wir unserer eigenen Natur gar nicht mehr trauen, sondern uns Bücher kaufen, damit wir wissen, wie wir Babys stillen, wie wir vielleicht sogar eine Beziehung führen und wie wir unser Leben in 10 Jahren gestalten sollten oder so. Wir gehen unserem intuitiven Gefühl ja gar nicht mehr nach. Also die meisten Menschen gehen ihrem intuitiven Gefühl nicht nach und das ist auch durch das, wie die Gesellschaft Kinder großzieht, zu Erwachsenen macht, ist das wegradiert worden. Mhm. Also ich nenne immer die erste Sprache, mit dem jedes Kind auf dem ganzen Planeten auf der Welt kommt. Das ist eine Universalsprache, das ist nämlich die Empathie. Mhm. Also ich brauche nicht mit einem Baby zu sprechen, ich weiß, was es will und ich sehe das sofort. Und das sieht genau das Gleiche in mir. Mhm. Das kann es sofort, das ist reine Empathie. Das
ja, und wir können das üben. Also das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit als Doula, dass ich die Frauen daran erinnere, dass sie selber spüren können, was jetzt dran ist während der Geburt. Also das ist der wichtigste Teil meiner Geburtsvorbereitung, den Frauen in diesem Prozess, das ist ja meistens eine Begleitung über mehrere Monate, dabei zu helfen oder sie dabei zu begleiten, wieder ein Gefühl für sich selber zu bekommen. Und eine Empathie für sich selber und eben diese Intuition überhaupt wieder zuzulassen, wahrnehmen zu können. Und das kann man üben. Wenn man heute anfängt, hat man nächste Woche schon ein viel, viel größeres intuitives Gespür. Mhm. Und das sind kleine Schritte. Kleine Schritte, kurz innehalten, was will ich eigentlich jetzt? Oder was brauche ich jetzt? Will ich gerade noch 30 Nachrichten checken oder möchte ich mir viel lieber einen Tee kochen und mich mal raussetzen oder in der Sonne ein bisschen spazieren gehen?
Über diese Themen wird ja sehr, sehr selten geredet. Und ich glaube oder ich frage dich einfach mal, ist das nicht eines der Gründe, warum die Bewegung gegründet wurde?
Ich glaube,
dass der Mensch wieder zu sich selbst auch findet?
Ich glaube nicht, dass die Bewegung gegründet wurde, sondern das ist ein Zeitgeistphänomen. Also das ist ja eine Antwort auf die Situation und hat an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig begonnen. Natürlich gibt es Inspirationen und Impulse, die andere Menschen dazu bringen, stimmt, das kann ich tun, ich kann rausgehen, ich kann Grundgesetze verteilen. In meinem Fall war das Anfang April Einstieg in diese Bewegung. Und für mich ist das so, ja. Für mich ist diese Situation jetzt, wie sie jetzt ist, eine Verschärfung und eine groteske Überzeichnung von einer Dynamik, die wir eigentlich schon Jahre, Jahre und Jahrzehnte mitmachen. Und für mich ist es maßvoll. Ich mache nicht mehr mit.
Da bringst du mich gerade mit dem, was du sagst, auf eine richtig gute Idee. Und zwar der Mensch hat sich von sich selbst ja komplett entfremdet. Und Kriege sind nur möglich, das weiß man in der Psychologie, wenn die Menschen sich stark entfremden. Mhm. Und das ist eigentlich so eine Art Nachkriegssyndrom. Das Nachkriegssyndrom ist, dass wir uns zwar von all diesem Faschismus und so weiter weitestgehend befreit haben, die Antifaschisten in diesen linken Gruppen denken da anders drüber nach, aber ich denke, dass wir weitestgehend damit fertig geworden sind. Aber die Entfremdung von uns selbst, die haben wir weitergemacht. Wir erziehen Kinder, wir haben keine Beziehung zu ihnen. Wir erziehen sie an dem, wie wir Erwachsene gerne Kinder sehen. Also mach dies nicht, mach das nicht, das darfst du machen. Und es orientiert sich an dem, was es machen darf und orientiert so sein Liebesgefühl zu den Erwachsenen. So, und so wird es manipuliert von den Eltern. Ja, es wird nicht so gesehen, wie es wirklich ist. Und ist diese Corona-Pandemie, die ja zu Gehorsam führt und so weiter, die ja diesen angepassten Menschen haben will, ist die Bewegung im Grunde genommen das Pendant dazu, dass sich der Mensch befreit von all diesen Dingen? Was ich mit Markus gerade besprochen habe, die inneren Fesseln. Sind das diese, die emotionalen, die Herzfesseln, die Verstandesfesseln? Ja, Autorität, ja, ich mache, was du willst. Ja, ich lerne 3 Jahre. Ja, ich mache dies. Ja, ich schreibe heute die Arbeit. Ja, und ist die Bewegung vielleicht auch eine, die sagt, wir wollen Impulse setzen dafür, dass du das selbst endlich mal bestimmst. Wir müssen mal fragen, was will die Gesellschaft? Wo wollt ihr hin? Was soll das Ganze hier überhaupt werden? Sagt mir das mal oder sagt es euch doch endlich mal selbst. Ist das
absolut.
Sowas?
Absolut, ja. Und ich springe noch einmal zurück, Weil all das, was du beschrieben hast, sind Traumafolgesymptome.
Mhm.
Also wenn wir entwürdigt werden durch eine Traumatisierung und das nicht aufarbeiten, dann geben wir das weiter. Dann können wir
transgenerativ,
auch.
Transgenerativ, ne?
Transgenerativ, ja. Ja, und dann kann ich nicht spüren, dass ich ein Wesen bin. Dann verwalte ich mich nur. Im Überlebensmodus bin ich in einem Verwaltungsmodus. Da bin ich nicht im Leben. Na, und dann nehme ich auch ganz anders Beziehungen auf. Oder ja, wir verwalten uns dann gegenseitig. Ne? Und das passiert natürlich auch zwischen Eltern und Kindern. Ja. Okay. Aber auch da gibt es immer wieder einen Schritt raus. Und der erste wichtige Schritt ist, aha, es fällt mir auf. Auch für, ne, für
also Bewusstwerdung.
Eltern, Bewusstwerdung für alle Eltern, der Impuls, macht euch nicht fertig, wenn ihr das merkt, sondern wacht einfach auf, jedes Mal wieder. Aha, jetzt glaube ich, dass mein Kind sich so und so verhalten sollte, das ist eine Entwürdigung. Wenn ich über dich urteile, wenn ich weiß, was du jetzt machen solltest, das ist Entwürdigung.
Ja, das ist ja, ich mache dich da, also du machst mich dann zum Objekt.
Genau.
Ne? Und wir sind ja Subjekte.
Ja. Ja, und Subjekt ist so ein abstraktes Wort. Ich mag viel lieber das Wort Wesen.
Hm. Ja.
Ja.
Sagt auch genauer aus, was es geht.
Ja.
Wo siehst du die Bewegung in 3 Jahren?
Ich habe viele Visionen und ich gehe dafür nicht zum Arzt. Also ich sehe, dass in dieser Bewegung ganz viele Menschen zusammenkommen, die wirklich mutig sind und die klar sind und herzlich. Und ich sehe, dass viele Menschen auch in dieser Bewegung zusammenkommen, die wirklich anders leben wollen. Und wo Gesundheit ein wichtiger Aspekt ist, wo aber eben auch das Soziale ein wichtiger Aspekt ist, auch wie wir gemeinsam arbeiten, wie wir uns unterstützen. Also dieser Netzwerkgedanke, der ist ganz, ganz stark. Und das ist, passiert nicht nur im Querdenken-Netzwerk, sondern in vielen anderen Netzwerken auch. Also es wird im Moment, überall werden Netze gesponnen und beginnen Synergien oder werden verstärkt. Und was ich sehe, ist, dass ganz viele Menschen sich darüber informieren, was gibt es eigentlich für Alternativen. Und wir haben seit Jahren und Jahrzehnten Pioniere hier auf diesem Planeten, die sich damit beschäftigen, wie es eigentlich anders laufen kann. Und da ist gerade eine ganz große Offenheit, also dass Leute gucken, aha, es gibt andere Wirtschaftssysteme, die wir gemeinsam entwickeln können. Es gibt andere Arten miteinander zu leben, gemeinschaftlich beispielsweise, solidarisch, ne, um den Arbeitsdruck wegzunehmen, um die Menschen zu entlasten. Ne? Auch Eltern, also gemeinschaftlich Kinder großzuziehen, ist viel, viel einfacher als in einem Einfamilienhaus, wo dann ne, nach der Arbeit alle gestresst sind und die Kinder nur noch verwaltet werden. So, und da sehe ich ganz viel in die Richtung, also dass Menschen sich zusammenschließen und gemeinsame Projekte beginnen, ob es nun Unternehmernetzwerke sind oder Vereine oder Gemeinschaftsgründungen, solidarische Landwirtschaft, Tauschringe. Also ich sehe schon den Anfang von einem ganz grundlegenden gesellschaftlichen Wandel.
Das sind ja im Grunde, also ich bin jetzt Jahrgang 62 und habe 80er Jahre, Ende der 70er Jahre die Bewegung der Grünen nicht mitgemacht, aber ich habe sehr viel da demonstriert und gemacht, weil ich komme aus Gütersloh. Gütersloh ist die Nachbarstadt von Bielefeld und Bielefeld war eine Hochburg der Grünen, da waren ganz viele auch Bekannte heute Grüne. So. Und da habe ich halt viel gemacht. So. Und diese ganzen Dinge, die du jetzt so erzählst, ne, waren eigentlich damals Ideen auch von den Grünen. Sie nannten das dann die Alternativen zur Gesellschaft, deswegen nannten sie sich auch die Alternative. So, und diese Dinge, den Menschen im Grunde genommen, weil das ist das, was du sagst, den Menschen in den Mittelpunkt zu stehen, als Wert zu betrachten und vom Menschen, von dem Menschen ausgehend dann die Dinge zu tun, die Gesellschaft eigentlich braucht, also die Gesellschaft menschlicher zu machen, ne? Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was ganz, ganz nötig ist und was diese Krise, diese sogenannte Pandemie, halt eben wirklich sehr, sehr deutlich zeigt. Ja. Weil es gibt nichts zurzeit, also jetzt sagen wir mal die kurze Geschichte der Bundesrepublik, nichts Unmenschlicheres, was von Staaten oder von dem deutschen Staat da in die Gesellschaft hineinprojiziert wird, als die Maskenpflicht, als die Ausgangssperre und als die Wirtschaft vor die Wand zu fahren.
Und diese totale Vereinzelung, ne, die wir alle erlebt haben, wir haben ja den Lockdown alle mitgemacht, die hat eine Gegenbewegung hervorgerufen. Mhm. Und ich kann mich selber erinnern, wie es mir ging, als ich mitten im Lockdown Menschen getroffen habe, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin, aber nicht zusammenlebe, und gemerkt habe, oh, die halten Abstand. Und als ich dann gemerkt habe, aha, er checkt ab, wie bist du drauf? Mhm. Darf ich dich umarmen? Ich habe so geheult. Und mir ist da so bewusst geworden, wie wichtig Nähe ist. Wie wichtig die Menschen für mich sind. Ne? Oder wie wichtig wir Menschen füreinander sind. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle miteinander teilen jetzt. Ne?
Wir erleben ja nicht nur, dass jeder Einzelne plötzlich so eine Art Todesspreader geworden ist, also ein Todesagent für das Virus, sondern wir erleben auch, dass der andere den anderen nicht mehr an sich ranlässt, ihn abwehrt, ihn runtermacht im Grunde genommen und sich überstellt und so. Ne? Die Zeit ist leider schon vorbei, es war ein schönes Gespräch.
Ja, also das erleben wir, aber wir erleben eben auch ein ganz großes Bewusstsein dafür, wie wichtig wir füreinander sind und wie gut es tut, zusammenzukommen. Und wie kreativ und wie machtvoll wir sind, wenn wir zusammenkommen. Und das möchte ich gerne als Schlusswort mit reinbringen, dass ich, also bei uns in Oldenburg treffen sich die Leute jetzt nicht nur auf den Demos, sondern die gründen Stammtische, die treffen sich gemeinsam und machen den Schrebergarten fit. Also es gibt wirklich viele, viele, viele Gruppierungen, die machen Tauschring jetzt miteinander. Also es gibt ganz viel Zusammenhalt und Austausch jenseits von Smartphone und Tablet und Computer, was es vorher nicht gab. Und das finde ich ganz, ganz, also ich bin ganz hoffnungsvoll und das möchte ich als Ermutigung gerne mitgeben, dass wir darin ja frei sind. Wir können uns zusammenschließen.
Ja. Und ich glaube, genau das, was du gerade sagst, hat jeder gemerkt am 1. August, als die Demonstration dort war. Und jeder, den ich bisher erlebt habe, ist tagelang schwanger gegangen mit dem Gefühl und war euphorisch. Ja. Er war nämlich euphorisch, weil er dieses Wir-Gefühl plötzlich wieder hatte und nicht dieses Ego-Gefühl, ich muss arbeiten, ich muss leisten, ich muss dies und so weiter. Sondern plötzlich war er war unwichtig, aber alle waren plötzlich wichtig. Und dadurch war er oder sie wichtig.
Und wir haben angefangen mit einer Minute im Herzen. Mhm. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich der Geist, der in dieser Bewegung aktiv ist. Mhm. Ja. Und wir haben einen Spruch, ganz kurz, für die nächste Demo. Mhm. Haben wir einen Spruch, den da viele immer wieder skandiert haben, abgeändert. Und der geht, wir sind viele, wir sind mehr, holen uns die Freiheit her.
Ja, das wünsche ich euch. Das war eine weitere Sendung Empathie.